Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Herbst 2024 ist für den Podcast ein ganz besonderer. Einmal, weil er gerade seinen 5. Geburtstag gehabt hat und auch, weil die 100. Sendung vor der Tür steht. In 5 Jahren ist viel passiert und da ist es doch eine gute Gelegenheit, bei ehemaligen Gästen nachzufragen, was seit unserem Gespräch passiert ist. Und das habe ich getan.
Hallo.
Ja, hallo, hier ist Hagen Dessau.
Hallo Hagen, grüß dich.
Hi, schön, dass es geklappt hat. Sei doch so nett und stell dich ganz kurz vor. Also für tiefergehende Infos über dich und deine Arbeit gibt es ja den ersten Podcast, den verlinke ich in den Shownotes. Aber sei so nett und sag mal kurz, wer du bist und was du machst.
Hallo Hagen, danke für die Einladung in den Podcast. Ich bin Christian Topel, ich bin Chefredakteur und Mitbegründer des Himmelblau-Magazins aus Rosenheim. Ich arbeite nach wie vor auch als freischaffender Autor und Copywriter und bin seit kurzem auch in dein Metier vorgedrungen und habe als kleines Spin-off des Magazins auch einen Podcast, der sich Himmelblabla nennt.
Genau, da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Das Interview mit dir ist im Frühjahr, Sommer 2020 aufgenommen worden, bei den härtesten Corona-Auflagen.
Ja, ich erinnere mich gut, wir saßen auf einem kleinen Bänkchen in gebührendem Abstand.
Genau, am Innspitz mit meckernden Krähen im Hintergrund. Aber ich bin mir immer noch sicher, dass wir alle Corona-Vorgaben damals eingehalten haben.
Wir haben uns recht vernünftig verhalten, ja, denke ich auch.
Ein Gedanke ist ja dieser Gespräche so langer Zeit nach den Podcast-Aufnahmen mal zu hören, wie es den Gästen in der Zeit ergangen ist. Also ich habe mir das Gespräch nochmal angehört und es sind so 3 Dinge hängen geblieben und da wollte ich mal hören, wie es darum steht. Also du hattest damals, haben wir darüber gesprochen, dass du in deinem privaten Kanal, also nicht über dem Himmelblau, Insta-Kanal, sondern über deinen privaten, sehr politisch auch aktiv bist, also dass du aufklären willst, dass du dich ganz konkret gegen rechts positionierst. Was ist daraus geworden?
Ja, das hat sich im Grunde nicht verändert. Es hat sich vielleicht ein bisschen von Facebook auf Instagram verstärkt verlagert, weil Facebook jetzt auch zunehmend, finde ich, unerträglicher wird, also von der Kommunikation und vom Umgang her miteinander. Aber ansonsten bin ich nach wie vor, positioniere ich mich und versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten den Menschen schon zu sagen, dass die größte Gefahr ganz klar der Rechtsextremismus ist. Also das überschneidet sich immer sehr viel. Zu Rechtsextremismus gehört ja nicht nur Hass auf Migration, da gehört ja inzwischen auch dazu, dass man den Klimawandel leugnet oder solche Dinge. Also da überschneiden sich ganz viele Themen und da positioniere ich mich nach wie vor. Vielleicht nicht mehr in der Häufigkeit wie damals, weil es zugegeben schon sehr auslaugend ist. Aber ich finde schon nach wie vor, dass es in meiner Verantwortung steht, als jemand, der ein bisschen in einer kleinen regionalen Öffentlichkeit steht, sich da schon zu positionieren, Haltung zu zeigen. Ja.
Reagiert da jemand drauf? Kriegst du da irgendwelche Kommentarpostings?
Die meisten, die reagieren, machen das über Direktnachrichten und man merkt schon, dass sich da inzwischen wahrscheinlich so eine kleine, ich bin auch ganz froh drum, vielleicht positive Bubble gebildet hat. Also ich bekomme größtenteils direkt positives Feedback, aber Rosenheim ist ein Dorf. Das heißt, man bekommt natürlich auch mit, dass nicht alle das so sehen. Also wir sind ja auch eine konservative Stadt, ein konservativer Landkreis, das finden dann auch schon oft mal Menschen, die, sage ich mal, CSU-Wähler sind, so diese Gestandenen finden da viel schon auch blöd, aber das ist ja okay. Also Meinungsfreiheit gilt. Da bin ich ganz stark dafür. Und da kann man sich auch gern mal über gewisse Themen streiten. Und das ist völlig in Ordnung, dass das dann auch natürlich Menschen, die jetzt, sage ich mal, nur recht sind, vielleicht manchmal ein bisschen blöd finden. Das ist auch völlig okay. Und gegen die geht's ja auch nicht. Aber also die Menschen, die das blöd finden, was ich tue, das erfährt man dann eher so aus dritter Hand.
Tatsächlich. Ich hätte ja gedacht, dass die, die es blöd finden, die Ersten sind, die sich da auch äußern.
Nee, gar nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es auf Instagram ein bisschen ein anderer Umgang ist. Also auf Facebook habe ich dann schon auch unerträgliche Threads gehabt. Das ist auch wirklich ausgeufert teilweise und bringt ja auch nichts. Also diese Diskussionen auf Social Media führen selten zu Erkenntnisgewinn, sondern das ist ja nur so, dass jeder da seinen Standpunkt nochmal reinpfeift. Also Diskussionen über Social Media führen selten zu einem Ergebnis oder zu Erkenntnisgewinn. Yeah. Also mir geht's da tatsächlich auch nicht um Erkenntnisgewinn, sondern mir geht's darum zu sagen, Leute, ich stehe für dies oder jenes und das kann man dann gut oder schlecht finden.
Hat das für dich oder für euch Konsequenzen in Bezug auf potenzielle Kunden?
Im Magazin meinst du?
Ja, oder auch für dich, wenn du als freier Autor...
Ich glaube schon, das sagt natürlich auch wiederum niemand direkt, aber ich glaube es schon zu merken ein bisschen. Also es gibt so gewisse Unternehmenskreise oder auch meine Geschäftsführer sind ja auch nur Menschen und haben natürlich auch eine gewisse Einstellung. Und ich glaube schon, dass auch das Magazin, das ja so eine gewisse Haltung hat, also wir stehen ja auch ein bisschen für Nachhaltigkeit oder wollen die Umwelt erhalten. Und also man merkt uns, glaube ich, schon an, dass wir jetzt nicht knallhart rechts außen stehen. Und da gibt's bestimmt auch Unternehmen, die sich sagen, ja, okay, könnt ihr machen, aber dann nicht mit uns. Finde ich auch in Ordnung, ist ja, darf ja jeder selbst entscheiden, mit wem er zusammenarbeitet oder wen er für eine tolle Werbeplattform hält. Dafür gibt's ja dann wieder andere Medien, da ist man dann vielleicht, fühlt man sich besser zu Hause, finde ich völlig in Ordnung. Es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass wir deswegen wahnsinnig zu kämpfen hätten. Also, so nicht, kann ich nicht sagen.
Okay. Was seitdem passiert ist, seitdem wir uns getroffen haben, jetzt auch auf dem im journalistischen Bereich, künstliche Intelligenz spielt eine große Rolle. Merkt ihr bei euch in der Redaktion schon, dass das ein Thema ist, das euch direkt berührt?
Also es berührt uns natürlich, weil man sich mit solchen Entwicklungen beschäftigen muss. Das mache ich oder machen wir natürlich. Also na klar wissen wir, dass man ChatGPT für gewisse Dinge nutzen kann oder man kann es in der Fotobearbeitung nutzen. Wir versuchen es noch nicht direkt uns da zu sehr beeinflussen zu lassen. Also ich möchte auch keine Texte, die von einem Roboter geschrieben sind, denn ich finde, nach wie vor sind die einfach deutlich schwächer als das, was wir Menschen machen. Das ist ja, wir zwei sprechen ja jetzt auch gerade miteinander und da kommt was ganz anderes drüber am Ende dabei heraus, als wenn ein Roboter irgendwie gefüttert wird. Also da ist der Mensch nach wie vor deutlich, deutlich stärker. Die Texte sind emotionaler. Man kann nachhaken, man hört das Lachen, man weiß, dass Ironie ist. Also da mache ich mir auch um meinen Beruf weder als Redakteur noch als Copywriter jetzt in der freien Wirtschaft im Moment Sorgen. Was eher mich beschäftigt, ist vielleicht allgemein, dass natürlich noch schwieriger wird, für Menschen, die eh schon mit Medienkompetenz, das haben wir damals ja auch angesprochen, eine Schwierigkeit haben. Es wird immer schwieriger, entscheiden zu können, was ist eine valide Information. Ist dieses Bild tatsächlich ein echtes Bild? Ist es bearbeitet? Das ist noch gar nicht so lange her. Da ging ja dieses im Rahmen des Palästina-Israel-Konflikts ein Bild durch die sozialen Medien. Und da konnte man eigentlich, wenn man ein bisschen schlau war, schon erkennen, dass das kein Original war. Aber bis es soweit ist, hat so ein Bild eine unfassbare Reichweite und schürt Hass. Und diese KI-Bilder, die einfach auch heutzutage Politiker in gewisse Situationen hineinmontieren können, das macht mir eher Sorgen. Aber das ist auch wieder was, wir als Himmelblau-Magazin sind ja eigentlich super unpolitisch. Also wir haben schöne Reportagen, wir berichten eigentlich ja nicht über diese Dinge. Insofern betrifft es mich immer nur so als aus Interesse und weil ich natürlich schon irgendwie Journalist bin, aber so in der direkten Arbeit nicht. Und mit der KI ist es im Grunde genauso. Also ich glaube, ich habe vielleicht in den letzten Jahren ein, zweimal vielleicht für einen Instagram-Post oder sowas mir kurz ein bisschen von ChatGPT aus Zeitgründen was machen lassen. Und selbst da bin ich selten zufrieden.
Wahrscheinlich noch, oder?
Wahrscheinlich noch. Die Entwicklung ist rasant schnell, das ist so. Allerdings ist es ja auch inzwischen so, dass man mal abwarten muss. Im Moment geht es ja auch wieder ein bisschen rückwärts, weil man sehen muss, die Daten, mit denen die gefüttert werden, irgendwie fressen sie sich gerade selber auf. Und wenn die mit Blödsinn gefüttert werden, geben sie halt auch Blödsinn wieder. Da weiß ich nicht, ob das nicht schon langsam wieder auf dem Rückwärtsgang ist. Also es ist spannend, bleibt abzuwarten, aber noch gucke ich ohne Sorge drauf.
Also Schreiben ist ja letztendlich dein täglich Brot. Du hast damals im Interview auch gesagt, dass du an einem Roman arbeitest. Das wäre ja auch wieder sowas, wo KI ins Spiel kommt, mit großen Schritten. Ich meine mich zu erinnern, dass ich einen Post gesehen habe, wo du in einer Story davon gesprochen hast, ein Manuskript abzugeben.
Ja, das ist richtig. Wobei das noch jetzt, es läuft ja in der Literatur nicht so, also sehr selten so, dass man sich direkt an Verlage wendet, weil die untergehen in Manuskripten. Man macht es eigentlich über Literaturagenturen. Und genau der Stand der Dinge ist, dass ich jetzt mich mit einem Exposé und einem Teil des Manuskripts bei Literaturagenturen bewerbe, damit die dann mich an Verlage vermitteln. Das ist im Moment in der Mache. Ich habe auch bisher, das hört sich jetzt komisch an, 2 Absagen bekommen und freue mich sehr darüber.
Weil?
Autoren wissen, warum man sich sogar darüber freuen kann, weil also es braucht irrsinnig viel Geduld, weil tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen Romane schreiben oder glauben es zu können. Und deswegen dauert es Wochen, wenn nicht Monate, bis ein Feedback kommt. Und normalerweise ist es in der Branche Usus, dass man kein Feedback bekommt, wenn die Agentur kein Interesse hat. Also dann versandet es einfach und man hört nie wieder was von ihnen. Ich habe jetzt von einer der größten deutschen Literaturagenturen und einer der renommiertesten aber eine Absage bekommen, eine sehr fundierte und eine sehr begründete und eine sehr nette, und die mir halt, obwohl das nicht Usus ist, geschrieben haben, warum sie es leider jetzt in dem Fall mich nicht übernehmen wollen. Also deswegen bin ich da gar nicht traurig. Und ich sehe das auch ganz realistisch. Also das kann sich über Monate hinziehen, bis man da mal irgendwo landet. Aber bin sehr zuversichtlich, dass ich es tun werde.
Und bis dann so ein Roman erschienen ist, also jetzt im Best-Case-Fall, wie lange dauert das dann?
Naja, ähnlich wie in der Mode oder so gibt es ja auch in der Literatur so Saisons, wo dann geplant wird. Und es kann dann schon nochmal ein Jahr dauern. Also wenn man eine Zusage hat, in meinem Fall oder allgemein, kriegt man ja dann erstmal von der Agentur einen Vertrag und die gehen dann mit deinem Manuskript wiederum an Verlage hin. Und da kann es dann locker auch nochmal 1-2 Jahre dauern, bis dann so ein Buch erscheint. Es ist alles ein großes Geduldsspiel.
Dem du dich gerne aussetzt.
Den setze ich mich sehr gerne aus, weil es ja meine große Leidenschaft ist und ja wirklich schon seit, man muss es so sagen, seit Jahrzehnten ich an diesem Ding hinwerkle aus Zeitgründen. Und ich mich sehr, sehr freue und sehr, sehr hoffe, dass es auf die Welt kommt. Und ob es jetzt in einem Jahr ist oder dann in 2, ist inzwischen echt schon wurscht.
Okay. Und das Dritte, was du im Interview angesprochen hast damals, dass du laut darüber nachgedacht hast, einen Podcast ins Leben zu rufen, das ist passiert vor knapp 2 Monaten. Also 16. September ist die erste Folge erschienen. Ja, ist gerade ein Monat her.
Etwas mehr. Ja. Ein bisschen mehr, ja, genau. Ja, also damals habe ich das mal so ein bisschen dahingesagt, einfach weil mich das Medium so interessiert hat und ich einfach auch privat gerne Podcasts gehört habe. Das ist dann ein bisschen versandet. Und tatsächlich war es so, dass eine gute Bekannte, die auch schon mal zwischenzeitlich ein paar Monate dann für Himmelblaues Freie gearbeitet hatte, auf mich zugekommen ist, weil sie einfach unfassbar Lust hatte und sich einfach gedacht hat, hey, sie würde das gerne mit jemandem zusammen machen. Und mich angesprochen hat und ich dann einfach super spontan gesagt habe, weißt was, dann machen wir es halt jetzt einfach. Und es ist dann auch irrsinnig schnell gegangen. Also das war Ende des Sommers, als die auf mich zukam. Und wir haben dann zu zweit einfach losgewerkelt und genau, sind dann im September mit der ersten Folge rausgekommen. Und da kann ich auch nur an dich nochmal großen Respekt sagen. Du bist ja jetzt schon ein alter Hase. Das ist tatsächlich ganz schöne Arbeit. Ja. So viel Spaß es macht, aber es ist wirklich viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Aber man, also ich finde ja dann so Situationen wie diese dann immer so großartig, dass ich dann immer denke, okay, dafür lohnt es sich. Und
ja, ja.
Und ich gebe offen zu, ich war etwas skeptisch, als ihr auf Sendung gegangen seid, weil ich ein anderes Konzept erwartet habe.
Ah, okay, interessant. Was hattest du denn erwartet?
Also ich hatte tatsächlich ein Personality-Podcast erwartet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das bei euch entwickelt, aber die ersten Folgen, da seid ihr beide am Mikro und unterhaltet euch. Und da war ich ehrlich gesagt beruhigt, also weil ich natürlich dann auch schon dachte, ihr habt eine ganz andere, das klingt jetzt sehr, sehr großkonzernig, aber ihr habt natürlich eine ganz andere Maschinerie hinter dem Podcast. Aber ich finde es schön, dass ihr einen anderen Weg geht. Und also ich war total überrascht, dass es so ruhig ist, dass es ein ruhiger Podcast ist und dabei aber eben ein unterhaltsamer Podcast ist.
Also das freut mich erstmal, dass du ihn unterhaltsam findest. Ja, also eher Maschinerie ist gut. Wir sind ja nach wie vor ein inhabergeführter, relativ kleiner Verlag. Also so groß ist die Maschine gar nicht. aber klar, trotzdem, du bist ein Einzelkämpfer, wir sind ein bisschen mehr Leute, das stimmt. Ja, klar, diese Gedanken haben wir uns im Vorhinein schon auch gemacht. Also wir wollten unbedingt nicht einfach sagen, es gibt ein Heft und das erzählen wir dann irgendwie nach. Oder alle, die im Heft sind, mit den Menschen, die wir sprechen, sprechen wir dann auch im Heft. Das wäre naheliegend, aber das haben wir uns eben auch gedacht. Das ist doch dann irgendwie fad und haben uns eben ganz bewusst ein anderes Konzept überlegt. Und ja, es ist auch tatsächlich sehr, hängt an uns, an den Persönlichkeiten, was vielleicht dann auch bei dem einen oder anderen für Reibung sorgt. Haben wir ja vorher gesprochen, dass ich auch mich ab und zu mal positioniere. Und die Katie kommt auch aus einer anderen Welt, ist deutlich jünger als ich. Das kann sich mal reiben oder witzig ergänzen. Und wir machen dir bestimmt keine Konkurrenz, indem wir dann irgendwie alle Menschen abgrasen, die für dich auch spannend wären. Wir werden mit Sicherheit, in einer Folge hatten wir das schon, auch mal Gäste haben, aber da kommen wir uns bestimmt nicht in die Quere, ganz im Gegenteil, das ergänzt sich super und ich hoffe, dass du das noch lange machst, damit ich was zum Anhören habe und daneben haben wir unseren guten Platz.
Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was ihr, also ihr habt ja so immer so Themen, die ihr besprecht.
Genau, wir nehmen uns so eine Art Hauptthema vor und da sind wir super frei. Also wir hatten aktuell in dieser Woche ist das Thema Freundschaft. Wir hatten als erstes Mut. Wir bereiten jetzt gerade, also heute ist Mittwoch, wenn wir sprechen, am Freitag nehmen wir die nächste Folge auf. Da wollen wir über das Thema Trends sprechen. Und also das ist auch gar nicht jetzt über Wochen und Monate vorgeplant, sondern das ist tatsächlich relativ spontan und nehmen uns eben so eine Art Hauptthema, so als roten Faden, über das wir dann einfach quatschen. Da kann jeder seine Gedanken dazu mitbringen. Wir haben so feste Rubriken. Das eine ist die super Sach, wo halt jeder sagt, was er entweder zur Zeit oder zu diesem Thema irgendwie beeindruckend findet. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich das Schmankerl der Folge. Und so hangeln wir uns da durch eine gute Stunde und versuchen tatsächlich, das ein bisschen positiv zu gestalten, Tipps zu geben, positive Impulse zu geben und den Leuten eine gute Zeit zu machen. Also wenig Politik ist keine, wenig dunkle Gedanken, sondern das soll wirklich was Ermunterndes und Positives sein am Ende.
Und wie wichtig ist es, den Gedanken von Himmelblau unterzubringen, also so das Bayerische und das Heimatige da in diese Themen mit einzubinden?
Es kommt vor. Es ist lustig, dass du fragst. Wir hatten auch schon das Feedback, ob wir nicht noch ein bisschen bayerischer reden könnten. Aber uns hören tatsächlich nicht nur Leute aus Bayern. Also wir sind ein Spin-off des Magazins und schon eine Art Regional-Podcast, aber wir sind ein bisschen freier. Also müssen jetzt nicht ganz so heimatlich getrimmt sein. Das erlauben wir uns schon.
Wo geht die Reise hin mit dem Podcast? Du sagst, ihr habt jetzt schon mal Gäste eingeladen. Also das klingt so, ihr probiert euch aus. Was gibt es so für Ideen, von denen ihr sagt, das wäre mal was, das müssten wir mal machen?
Ja, also im Moment, ja, stimmt, es ist noch, wir probieren aus, wir sind da nicht, auch konzeptuell nicht in Stein gemeißelt, bis auf ein paar Dinge, die sich jetzt so erstmal eingrooven sollen. Ja, ich meine, so ein Podcast hat ja auch seine Grenzen. Also ich hätte es zum Beispiel anfangs toll gefunden, viel mehr Musik drin zu haben. Meine Mithostin Katie ist ja Musikerin und hat eine Rockband. Aber da kommt man dann ja gleich wieder an so Grenzen, dass man das ja rein rechtlich auch gar nicht so sehr darf. Sonst hätte ich das schon auch lustig gefunden, ab und zu mal in den Podcast Musik zu machen zum Beispiel. Was wir mit Sicherheit mal machen wollen, ist auch mit dem Podcast, also im Moment nehmen wir in einem Studio auf, wir wollen sicherlich auch mal mobil sein und irgendwo hinfahren und woanders aufnehmen, ob das dann bei Gästen ist oder an irgendwelchen abgefahrenen Orten, wird sich zeigen. Aber das soll mit Sicherheit vorkommen. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wir sind da offen. Also uns dürfen auch gerne Hörer und Hörerinnen schreiben, was sie vielleicht spannend fänden. Also wir sind da sehr flexibel.
Das ist der Podcast Himmelblabla,
ne? Himmelblabla, genau.
Den kann man hören auf allen bekannten Kanälen, Spotify, Apple, Amazon,
genau,
und so weiter.
Auf den großen Plattformen.
Genau, also dringende Hörempfehlung.
Danke dir, Hans. Kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Christian, für das Update. Wünsche dir und dem Verlag weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg mit dem Podcast.
Und danke dir.
Dann hoffentlich bis bald.
Ja, hoffentlich hören wir uns in dem einen oder anderen Jahr bald wieder. Du bei der 200. Folge und wir bei der 100. oder so.
Genau. Dankeschön.
Alles klar. Danke dir, Hagen.